Ja, heute geht es weiter auf unserer Reise durch Ärger, Zorn und dergleichen. Die erste Predigt lässt sich sehr gut im YouTube-Kanal von uns finden. Ich kann heute die nicht zusammenfassen, weil das war viel. Und es lohnt sich da hineinzuhören, um diese Predigt besser einzuordnen und besser mitzukommen. Dazu lade ich einfach ein. Und heute geht es darum, welche Antworten gibt uns Bibel zum Umgang mit Ärger, mit Zorn? Welche Richtlinien lassen sich da herausarbeiten? Und wenn man mit der Bibel sich befasst, man merkt sehr schnell, dass das Thema in der Bibel durchgehend präsent ist. Es gibt so viele Stellen, die die Gedanken des Zorns und des Ärgers aufnehmen. Ich habe letztes Mal nur ein paar Beispiele genannt, auch vorgelesen. Aber es ist ein wichtiges Thema in der ganzen Bibel. Deswegen ist es auch gut, miteinander zu schauen, was arbeiten Sie am Ende heraus als Empfehlungen, als Richtlinien, wie wir mit diesem Urthema der Menschheit umzugehen haben, einem Thema, das eigentlich unter uns Menschen niemals aufhören würde. Und vorneweg möchte ich gerne uns zwei Texte vorlesen, die so ein Stückchen im Raum stehen sollten, und drumherum werde ich die Gedanken bauen, die als Richtlinien dann entsprechend verstanden werden können. Zunächst geht Jesus in seiner Bergpredigt auch auf dieses Thema direkt ein. Wiederum, weil das ein Thema von Menschen ist. Und gerade in der Bergpredigt ist Jesus sehr direkt. Er spricht das, was Menschen herausfordert, was ihre Stolpersteine sind, was eigentlich Probleme in ihren Beziehungen sind, zueinander und zu Gott, direkt an. Und da heißt es im Kapitel 5, Verse 21 bis 26, ihr wisst, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, damit erhebt er seine Autorität, dass sein Wort noch besonders Geltung hat, ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, damit ist jeder Nächste eigentlich gemeint, weil wir alle als Geschöpfe, als Kinder Gottes Brüder und Schwestern sind, auch wenn nicht alle an Gott glauben, aber trotzdem sind die Geschöpfe Gottes. Schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, gehört vor Gericht, Stufe 1. Wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor das oberste Gericht, Stufe 2. Und wer zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, geh zum Teufel, das heißt verflucht, gehört ins Feuer der Hölle, Stufe 3. Also eine Steigerung der Härte, wie Menschen sich gegenseitig behandeln können, und auch die Steigerung der Konsequenzen. Gericht, höheres Gericht, Hölle. Wenn du zum Altar gehst, also Gott zu dienen und dein seelisches Leben zu pflegen, um Gott deine Gabe zu bringen, und dort fällt dir ein, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh zuerst hin und versöhne dich. Danach komm und bring Gott dein Opfer. Einige dich mit deinem Gläubiger rechtfertig, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird er dich dem Richter ausliefern und der wird dich dem Gerichtsdiener übergeben, damit er dich ins Gefängnis steckt. Ich versichere dir, dort kommst du erst wieder heraus, wenn du deine Schuld bis auf den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr merkt also, über diese Steigerungen von Härte und Steigerungen der Konsequenzen wird nochmal hier ordentlich zum Schluss betont, es ist schon nicht alles vorbei, wenn ihr untereinander Ärger habt. Es gibt einen Handlungsrahmen und da besteht eine Chance und eigentlich ist das die Aufgabe von euch. Solange ihr unterwegs seid, und dieser Weg ist ein sehr dehnbarer Begriff, darauf liegt die Betonung, hast du die Chance, die liegt an dir, die Chance für die Korrektur. Nehmen Sie wahr, das ist eigentlich am Ende die Botschaft Jesu. Du hast die Chance. Der zweite Text, der steht in Epheserbrief, den habe ich zum Teil schon letztes Mal vorgelesen und habe gesagt, dass wir hier nochmal darauf zu sprechen kommen, und das ist heute der Fall. Und dieser Text gilt vielleicht wie ein Resümee der ganzen biblischen Erarbeitungen zum Thema Umgang mit dem Zorn. Und der stammt aus der Feder von dem Apostel Paulus. Epheser 4, Verse 22 bis 32. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist, den Heiligen Geist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts Trügerisches ist. Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit. Denn wir alle sind Glieder am Leib Christi. Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Und ich habe schon letztes Mal diese Stelle aufgegriffen. Zürnt, aber sündigt nicht, sagt Luther. Wenn ihr streitet, und da wird auch im Imperativ gesprochen, streitet, aber sündigt nicht. Also wenn ihr streitet, dann bitte, ohne dass ihr euch versündigt. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht unter eurem Zorn untergehen, über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Versucher keine Chance. Wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch etwas für die Armen übrig hat. Und jetzt kommt noch mal weiter. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat, und er verbürgt euch die endgültige Erlösung. Wer also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung, weg damit. Schreit einander nicht an, legt jede feindselige Gesinnung ab. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander und vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Wie gesagt, dieser paulinische Text ist wie ein Resümee für das Thema an sich. Und ich möchte gerne von hier aus ein paar Thesen ableiten und würde gerne so einladen und ein Stückchen auch betonen, wenn wir diese Thesen, diese Richtlinien nicht befolgen als Christen, als Menschen mit einer neuen Gesinnung, mit einer neuen Lebensführung, dann unterscheiden wir uns im Grunde genommen gar nicht von anderen Menschen. Denn wir unterscheiden uns ja nicht äußerlich von anderen Menschen, sondern in unserem Verhalten, in unserer Lebensführung. Und wenn das bei uns nicht der Fall ist, dann fahren wir gar nicht auf. Deswegen ist das auch wichtig, diese Richtlinien an Stücken zu beachten und auf diese Weise den Zorn, den Ärger unter uns zu reduzieren, im persönlichen Leben, aber auch in den Beziehungen und in den Kreisen, in denen wir zu Hause sind. Erste These: Der Zorn, der Ärger verletzt. Es ist einfach so, wenn du jemanden angehst, mit harten Worten, allein schon mit der Lautstärke, es verunsichert den anderen Menschen, und wenn er ehrlich ist, er fühlt sich zurückgesetzt, er fühlt sich verletzt, er fühlt sich minimiert. Er fühlt sich, als ob er der Mensch der zweiten Klasse ist, weil der andere erlaubt sich, über ihn zu erheben und ihn durch seine Lautstärke und sein Gebärden klein macht. Zorn verletzt. Zorn entwürdigt. Zorn entwertet. Auch darauf geht Paulus in seinen anderen Schreiben, indem er sagte, warum tut ihr irgendeine Sache gegen anderen Menschen anwenden und noch ihn dadurch entwerten, während Jesus Christus für ihn gestorben ist, sein Leben gegeben hat und er glaubt an Jesus und ihr handelt so ihm gegenüber. Das geht so nicht. Also unsere falsche Vorgehensweise gegenüber den anderen Menschen entwertet diese Menschen und eben auch die Lautstärke und auch diese Haltung des Ärgers. Deswegen muss man ganz klar sich selbst als derjenige, der eine gewisse Aggressivität ausübt, auch selbst eingestehen, das war nicht in Ordnung. Das ist nicht das, was zu meinem alltäglichen, normalen Verhalten dazu gehören darf. Ab und zu passiert uns allen ein Ausrutscher. Aber sich eingestehen, dass es nicht in Ordnung ist, ist schon sehr wichtig. Man darf diese Geschichten, wie man einander verletzt, in Lautstärke oder in Tonlage oder in Worten, nicht klein machen. Nach dem Motto, ja, das ist doch gerechtfertigt. Das haben wir schon letztes Mal ein bisschen angesprochen. Es geht so nicht. Wir sind fehlerhafte Menschen und wir sollen darauf achten, dass wir diese Fehler, die unter uns vorkommen, gerade die aus unserem Herzen, aus unserer vielleicht nicht ausbalancierten inneren Haltung hervorgehen, ein Stückchen balancieren. Und deswegen ist es eine Notwendigkeit der Entschuldigung immer im Raum, dass man diese Schuld, die entsteht, die Verletzung, die Entwürdigung, die Entwertung wieder bereinigt, dass man die Courage aufbringt, aus diesem Bewusstsein heraus auf den anderen zuzugehen und sich zu entschuldigen. Und das nicht nur einfach so, naja, nebenbei, sondern wirklich ernst auf dem Herzen. Wenn du das nur nebenbei machst, dann bist du wahrscheinlich in der Gefahr, auch das weiter so zu machen und immer weiter, das ist doch nur so Peanuts halt. Ne? Es ist schon eine ernsthafte Sache. Deswegen entschuldigen, die Schuld wegnehmen, bereinigen. Und das heißt auch, dass man nicht nur vor den Menschen das tut, sondern auch vor Gott. Dass man auch Gott sagt, Gott, ich habe Mist gebaut. Es war nicht okay. Es war vielleicht verursacht durch das und das. Da kann man sich im Gespräch mit Gott sehr intensiv auslassen über die Hintergründe, warum man so ausgerastet ist. Und Gott nimmt das uns gerne ab. Dafür ist auch das stille Kämmerlein. Mach die Tür hinter dir zu, sagt Jesus, und rede mit deinem Vater im Himmel und er hört dir zu. Da kannst du richtig in aller Breite das einfach ausführen. Es hilft aber nicht immer, gleich deinem Gegenüber, der so verletzt hast, das in aller Breite und Tiefe auszuführen. Wenn es ein gutes Gespräch im Nachhinein kommt, ja, kann man das machen. Aber Entschuldigung ist erstmal das Allerwichtigste und das Allererste, was man tun sollte. Aus der Buße vor Gott, auch vor dem anderen sich zu entschuldigen. Denn Zorn verletzt, entwürdigt, entwertet. Und auf diese Weise werden viele Sachen wiederhergestellt. Mehr oder weniger, aber sie tun gut. Und da sind die Brücken wieder da, die begehbar sind. Und die soll man dann auch richtig leicht und vorsichtig betreten und merken, dass sie immer fester werden. Das Verhältnis wieder aufbauen. Das Zweite ist, wenn Ärger schon kommt, wenn man schon mal zornig ist, wie gesagt, das kommt immer wieder vor. Da sollte man diese Energie, die eigentlich vom schöpferischen Charakter ist, haben wir letztes Mal gesagt, nicht gegen einen Menschen anwenden, sondern gegen die Sache. Ja klar, verstehen wir uns nicht bei allen Themen und nicht bei allen Situationen. Beim Autofahren, die Ehepaare, wie auch zu Hause beim Kochen, wie auch beim Thema Kindererziehung, wie auch beim Thema du schon immer. Es kommt immer wieder zu diesen Ärgersituationen. Und die Energie, die in uns dazu vorhanden ist, sollten wir nicht gegen diese Person, mit der wir zusammen sind, anwenden, sondern gegen die Sache, um die es geht. Was hat eigentlich diesen Zornausbruch bewirkt? War das eine Situation? War das ein altes Muster? War das ein dritter Mensch? Oder war das vielleicht etwas, was ich noch nicht fertig gebacken habe in meiner persönlichen Entwicklung? Also nicht gleich gegen den anderen anfahren, du schon wieder oder wie immer. Du bist wieder gegen mich und was weiß ich was. Und schon gar nicht mit irgendwelchen Bezeichnungen, die diese Person richtig degradieren und klein machen. Es soll sich richten gegen die Sache, gegen das, was dazu geführt hat, dass man aufgebraust ist, dass man schlechte Worte gebraucht hat, dass man aggressiv geworden ist. Und diese Schiene betrifft sowohl die direkte Aggressivität, also offensichtliche, wenn jemand aufbraust und mit Worten um sich wirft, als auch die passive Aggressivität, wo man nur runterschluckt und verschweigt, aber innerlich kocht. Die Energien, die entstehen dabei, die sind destruktiv, die sind zerstörerisch und die trennen uns auf die Dauer und die bringen uns auch immer mehr auseinander, indem wir sie andersrum gegen die Sache, gegen die Ursache, gegen den Gegenstand anwenden, dann machen wir uns beide zusammen gegen die Problematik. Wir haben die Chance, konstruktiv gemeinsam die Sache anzugehen. Dann entfernen wir uns nicht. Wir haben eine Chance, einander anzunähern und gemeinsam als vernünftige Menschen konstruktiv das Problem anzugehen. Das kann gut helfen und kann zu guten Entwicklungen führen. Das ist auch der Unterschied zwischen diesen zwei Begriffen, von denen wir letztes Mal gesprochen haben. Orgä und Thymos. Also diese Orgä-Dimension, die einfach da ist als Gottes Gabe, die Probleme, die Herausforderungen im Leben mit zusätzlichem Kräfteschwung anzugehen und zu bewältigen, besser zu bewältigen. Thymos ist nur dieses Reagieren, nur dieses Platzen, nur dieses Aufbrausen. Das Dritte ist, wenn es schon zu einem Zornausbruch kommt, wenn es schon zu einem Ärger kommt, wo man sagt, es ist berechtigt. Ich kann das begründen und ich habe Recht und deswegen erlaube ich mir, so diese Energie rauszufahren. Gerade wenn man merkt, einem Dritten ist was passiert, dann will man gegen den Täter gleich alles anwenden, damit er zurechtgewiesen wird. Und da kommen auch viele Worte hoch. Dann dürfen wir auch an der Stelle wissen, dass wir nicht Gott spielen dürfen. Auch wenn wir im Recht sind und zornig sein dürfen, dem Ärger auch vielleicht Raum geben dürfen, sollten wir einfach da aufpassen. Denn wir werden von Paulus eingeladen und auch an anderen Stellen der Bibel, auch im Alten Testament schon, den Zorn Gott zu überlassen. Das ist eine ganz wichtige Korrektur, weil wir in der heutigen Zeit auf den Bildschirmen so viel Ungerechtigkeit vorgeführt bekommen und wir können also wegen der Tagesschau nur noch schimpfen, nur noch fluchen, nur noch Partei ergreifen für jemanden und sagen, wie das und das andere stimmt. Nur das Problem ist, dass dieses Leben, diese Welt ist sehr umfassend und da sind so viele Sachen, die zusammenspielen und wir können nicht alles durchblicken, wir können nicht alles verstehen, wir können nicht alles wissen, was wie zusammengelaufen ist und warum es zu irgendwelchen Pannen gekommen ist, zu irgendwelchen Missbräuchen und was auch immer. Aber diese Verurteilung gleich Fällen ist auch nicht okay. Deswegen ist es auch gut, an dieser Stelle auch neutraler zu bleiben und wie Paulus das schreibt im Römerbrief, aber auch Jakobus und auch im Alten Testament, wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Und jetzt kommt es, nehmt keine Rache. Holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und der wird auch bei Jakobus gebraucht. Ich bin der Rächer. Ich habe mir das Gericht vorbehalten. Ich selbst werde vergelten. Ich selbst als gerechter Gott, der alles überblickt, der nicht nur Personen anschaut, nicht nur die äußeren Hintergründe, sondern wirklich ins Herz jeder Person schaut und wirklich jeden Vordergrund nur dazu kennt. Der gerechte Gott, ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Das sagt auch Jesus schon. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Ihr merkt, das sind so Themen und Szenen, denen man in einer Predigt nicht gerecht werden kann. Ich kann nur diese Thesen einfach anregen und einfach auf diese Prinzipien hinweisen. In einzelnen Situationen ist es einfach schwierig zu urteilen, aber es ist gut zu wissen, dass es einen gerechten Gott gibt. Und es macht man einem bitterlich, tut weh und leid. Und man ist selber sowas von verletzt. Und man will selber sofort das Gericht ergreifen, seine Hand nehmen und durchführen. Und man hat auch oft auch Kompetenzen, auch sogar auch die Macht dafür. Aber ich muss immer wieder sagen, Gott, ich bin nur ein Mensch. Ich urteile nur auf eine bestimmte Weise. Ich überlasse diesen Fall dir. Ob das mit mir zu tun hat oder mit einem Dritten oder mit einem aus meinem Umfeld, den ich vielleicht auch indirekt verletzt habe. Ich darf immer wieder Gott die Dinge überlassen und nicht Gott spielen und den Richter, den gerechten Richter mir zudenken. Und dieser Fall von Josef, wo er sagt zu seinen Brüdern und seiner Familie, ihr habt es böse mit mir getan, aber Gott hat am Ende daraus Gutes getan. Das ist so ein weitführender Gedanke, dass ich immer wieder auch mich dem auch demütig einfach beugen muss und sagen, Gott weiß, wozu das jetzt schlimm passiert. Und ich darf abwarten und schauen, was daraus eines Tages auch passiert. Und übrigens, wenn Gott selbst zum Zorn greift und sich ärgert, wir haben letztes Mal gesprochen, es sind sehr viele Beispiele in der Bibel davon da, dann ist es so, dass diesen Zorn erstmal eine Voraussage vorausgeht, dass Gott seinen Zorn ein Stückchen ankündigt. Und auf jeden Fall, er begründet ganz klar seinen Zorn, warum er zornig ist. Er spricht darüber. Und nach dem Zorn folgt immer eine Perspektive. Es wird wieder gut bei Gott. Immer. Ankündigung, Begründung und dann noch neue Perspektive, wo es wirklich einen Ausweg gibt und eine ganz neue Situation, die sogar noch besser ist als die davor. Das unterscheidet uns von Gott. Wir können das nicht. Wir können das nicht. Wir stecken in den Situationen und im persönlichen, subjektiven Urteil. Deswegen dürfen wir diesen objektiven Urteil Gott vorbehalten. Und dann sicherlich eine wichtige These ist, dass wir miteinander, das haben wir jetzt in dem Text von Epheser 4, den ich vorhin vorgelesen habe, deutlich gehört, miteinander reden, frei, in Wahrheit, in Ehrlichkeit, offen. Redet miteinander über eure Gefühle. Redet miteinander über die Ursachen. Redet miteinander über die Beweggründe. Die sind so unterschiedlich. Wir sind so unterschiedlich empfindlich. Und wir sagen etwas und meinen es oft nicht so, aber das verletzt. Redet miteinander ehrlich, offen und empathisch. Das heißt, mit einem Gefühl des Verständnisses. Geht aufeinander ein. Hört wirklich zu, was der andere sagt. Wir können die Gedanken der anderen wirklich nicht lesen. Und zur Verständigung hilft nur ein Gespräch. Denn wenn jemand etwas sagt und erklärt und es wirklich höre, dann verstehe ich das auch. Erst dann können wir uns wirklich annähern und auch diese spannenden Situationen meiden, die dazu führen, dass wir zornig und grimmig grimmig und auch manchmal gewalttätig werden. Und das, je enger die Beziehungen werden, umso größer die Gefahr. Das heißt, umso mehr müsste man in diesen engen Beziehungen, in den Familien, in den Gemeinden, in kleineren Kreisen darüber reden. Weil gerade da geschieht also dieses Miteinander und dieses sich nicht verständigt zu haben, sich verletzt zu haben und so weiter. Und wenn man daran leidet, wenn man aus einem bestimmten Muster nicht rauskommt, wenn man einfach merkt, also ich komme aus eigener Kraft damit nicht zurecht, sowohl als Täter als auch als Opfer, die Hilfe in Anspruch nehmen. Wir leben in einem offenen Land, in einem freien Land, wo so viel angeboten wird, in jeder Hinsicht. Auch im Blick Umgang mit Zorn, Ärger und Gewalt. Es gibt Selbsthilfegruppen. Vielleicht in unserer dörflichen Struktur hier nicht so ganz offensichtlich, aber wenigstens in Braunschweig, in Wolfsburg, in Gifhorn gibt es Selbsthilfegruppen, die unterschiedlich miteinander diese Themen bewegen. Oder man kann eine Gesprächsgruppe bilden in eigener Gemeinde oder auch in eigener Firma, weil das Klima nicht stimmt im Team oder in der Firma. Und jemand regt einfach das an, da kann man einen Coach holen oder einfach untereinander einen Menschen, der ein bisschen da versierter ist und ein bisschen mehr auch vermitteln kann, und so ein Projekt starten. Und man macht so eine Gesprächsgruppe in seiner Firma oder in seiner Gemeinde oder in seiner Schule oder auch in der Familie. Es gibt auch noch Mediation, einen Mediator, der hilft einfach zu verstehen, was der andere meint und erklärt das dem anderen und dann kann man sich auch sehr, sehr, sehr gut verständigen und an der Sache arbeiten und einander entschuldigen, befreien und beieinander bleiben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder sich einfach aussprechen, ausheulen, auskotzen, würde ich sagen, in der Seelsorge. Vor jemandem, der wirklich mir zugewandt ist und versteht und mich nicht verurteilt, weil er auch nur Mensch ist vom Fleisch und Blut und versteht und hört mir zu und geht mit mir damit zu Gott. Und er hilft mir, das Ganze abzulegen. Und dann sicherlich die weitere Hilfe wäre einfach diese Strategie. Ich möchte ein neues Leben leben. Ich möchte ein anderes Leben führen als Menschen sonst, die Gott nicht kennen. Dann einfach in dieser Neuwerdungsstruktur bleiben, dass man das nicht so schnell einfach aufgibt, weil man sagt, naja, wird sowieso mit mir nichts, ich scheitere immer wieder. Gut, steh wieder auf, geh weiter, bleib dran, bleib bei deinem Vorhaben und bei dem, was Gott in dir baut, du willst neu werden. Und wenn man mit einem Menschen zu tun hat, der charakterlich diese Schwäche hat, also ein Aufbrausertyp zu sein oder zu schnell zu reagieren. Letztes Mal haben wir gesagt, das sind nicht nur Männer, die schnell zum Ärger tendieren. Es ist geschlechtsübergreifend und auch altersübergreifend. Wenn man mit so einer Person zu tun hat, dann wie geht man damit um, wenn immer wieder das an die Tagesordnung gehört? Ich denke, wichtig ist, dass man, wenn jemand zum Beispiel beim Autofahren gleich schimpft über den, der einem Vorfahrt genommen hat, und zwar mit ganz bösem Wort, dass man als Beifahrer nicht gleich darauf eingeht. Das ist schon eine große Hilfe. Einfach entspannter sein, lass einfach das geschehen, ist okay. Nachher, zu Hause oder abends beim Tee oder 2, 3 Tage danach, sprich das einfach an. Du wirst merken, es wird eine ganz andere Wirkung finden, als du als Beifahrerin oder als Beifahrer an Ort und Stelle gleich sagst, nun, du bist wieder zornig, mach nicht, er kann doch nichts dafür. Du wirst sofort ein Teil eines Streitgesprächs. Meide solche direkten Konfrontationen im Geschehen direkt. Nimm erstmal dich selbst raus, gib dem anderen die Chance, einfach das mal einfach nur so, sich selbst zu hören, sie selbst wahrzunehmen und später mit einem gewissen Abstand gehen daran. Nicht jede Emotion, die gerade aus einem ausbraut, ist schon teuflisch. Es sind Energien in uns, sind Prägungen, sind Empfindungen, die sind nicht gleich teuflisch. Lass es mal zu. Und danach kann man nüchtern darüber reden, ohne dass man aus dem Affekt heraus selber ein Teil des Streites wird. Ein Streit, der entstanden ist, da wo er nicht entstehen hätte sein können. Schlussendlich müssen wir so handeln, dass wir unseren Teil des Problems lösen. Nicht warten, bis die anderen korrekt werden oder ihren Teil lösen oder wer auch immer, oder auf uns zukommen, dass wir unseren Teil lösen. Das hat Paulus auch so gesagt, was an euch liegt. Wir können nicht kontrollieren, wie sich andere verhalten oder wie die andere auf Lebenssituationen antworten. Aber wir können unseren Teil in christlichen Weise dazu beitragen. Diese Thesen oder noch andere. Auch Ralf hat tolle Beispiele und Hilfen angeboten. Ein Wutausbruch in den Griff zu bekommen, ist ein Prozess. Das geschieht nicht über die Nacht und nicht über eine Woche. Wenn jemand damit zu tun hat, er braucht Zeit, er braucht Vorbilder, er braucht Entwicklungen. Da muss man einfach mal mit ihm ein Stückchen mitgehen und auch einer selbst darf sie das auch so zugestehen. Aber durch Gebet, durch das Lesen der Bibel, durch das Achten auf die Fülle des Geistes in einem, kann sich einiges ganz anders und viel schneller entwickeln als ohne. Nehmen wir uns auch dafür Zeit, als die, die andere verärgern, aber auch als die, die verärgert werden. Genauso wie wir Ärger bisher erlaubt haben, sich in unserem Leben zu etablieren, oder diesen Zornausbrüchen, die gehören irgendwie zu uns, genauso können wir nach und nach üben und abarbeiten und einüben, dass unser Verhalten doch ein anderes wird. Dass wir lernen, mit Situationen umzugehen, dass wir lernen, uns zu beherrschen, dass wir lernen, miteinander Prioritäten zu setzen und eben schwerpunktmäßig an den Sachen zu arbeiten und nicht einander die Schuld zuzuwerfen. Es kann vieles auch zu einer neuen Gewohnheit werden, wenn wir anfangen, die alte Gewohnheit, die negative, abzuarbeiten, immer mehr loszulassen und das Neue einzuüben, gerade mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet, mit dem Heiligen Geist und mit dem offenen Gespräch miteinander. Das wird immer mehr in unser Denken hereinkommen, das wird sich immer mehr auf unser Handeln auswirken und es wird immer mehr dazu beitragen, dass unser persönliches Leben, aber auch das Leben miteinander, gerade in engeren Kreisen, von einer anderen Lebensqualität geprägt wird. Und nach außen muss man nicht viel sagen. Das wird schon ein deutlicher Ausdruck sein, dass wir ein anderes Leben führen als Menschen, die sich danach nicht orientieren. Ja, es liegt schon in unserer Hand. Dieser eine kleine Spruch hier oben im Kästchen. In jeder Minute Ärger verlieren wir 60 Sekunden Lebensfreude, Lebensqualität. Es ist einfach so. Es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Und Ärger gehört zur Welt. Und wir gehören auch noch zur Welt, weil wir noch nicht aus der Welt sind. Aber das heißt noch nicht, dass wir dem Ärger für immer und ewig erlegen sind. Gott hat uns auch da gerettet und viele gute Auswege geschenkt. Nur lass uns die gehen. Lass unsere Füße ganz bewusst auf den anderen zu ausrichten und gemeinsam diese Brücken aufbauen. Sie begehbar machen, belastbar machen und am Ende sie einfach zum alltäglichen Verkehr untereinander machen. Das würde an vielen Stellen uns gut gelingen. Amen.